Dein Wort versetzt Berge, haben wir gesungen. Amen. Dein Wort versetzt Berge. Und es ist so gut, dass wir das singen und dass wir das proklamieren und dass wir es erleben. Halleluja. Das wollen wir doch immer mehr. Wir wollen doch erleben, wie Gottes Wort durchbricht. Und als wir gebetet haben für dieses Wochenende, das war letzten Dienstag, glaube ich, in der Gebetsstunde da, da war mir das sehr schwer, oder ich möchte sagen, das war in meinem Herzen so, ja, also so Gebetsstunden oder Gebetszeiten, die sind ja eigentlich immer anders. Also als wir letztens die Fastenwoche hatten vor Ostern, da hatten wir 8 Gebetstreffen und 8 waren unterschiedlich. Es war immer anders, es war nicht geplant, es war, der Heilige Geist hat andere Dinge bewegt und es war immer anderer Schwerpunkt. Und als wir Dienstag gebetet haben, gerade für diese Veranstaltungen, da hatte ich so eine Schwere und so ein Gebet immer wieder. Sende Offenbarung, sende Offenbarung, sende Offenbarung, ein Geist der Offenbarung, dass uns Dinge aufgeschlossen werden im Geist. Und das ist genau das, wenn wir singen, dein Wort versetzt Berge. Das ist das eine, dass wir wissen, dass das richtig ist. Ja, Gott kann alles tun. Aber ich glaube, dass Gott das auch getan hat und tun will, dass er uns so einen Glauben hineinpflanzen möchte für Wahrheiten, für Dinge, die ausgesprochen wurden, dass Gott es tun kann, dass Gott es tun wird, dass er mich benutzen wird, um sein Reich weiterzubringen, dass er in meinem Denken Veränderungen schafft, dass er in meinem Herzen Veränderungen schafft, dass seine Herrlichkeit weiter und weiter hervorkommt. Denn was wir bis jetzt gesehen haben, ist noch nicht die Fülle. Amen. Aber es wartet vor uns. Amen. Denn der Herr sagt, der Ausbreitung seines Reiches wird kein Ende sein. Halleluja. Es breitet sich immer weiter aus. So, und jetzt freuen wir uns. Hans-Peter, du hast uns schon sehr gedient. Aber du hast noch keinen Feierabend. Wir freuen uns sehr, was du jetzt noch zu geben hast und wie er empfangen ist mit einem offenen Herzen. Amen. Lass uns ihn nochmal kräftig willkommen heißen. Jetzt auch für die Session.
Klappt nicht. Aber ihr könnt mir vorher noch mal helfen. Ich brauche ein ehrliches Votum von euch. Mein Leiterkurs in der Lukas-Gemeinde geht über 10 Monate, 35 Lektionen. Wir könnten also noch stundenlang weitermachen, Leitertraining. Aber ihr habt eine begrenzte Auffassungsgabe. Ihr habt jetzt schon 3,5 Stunden zugehört heute Nachmittag. Ich kann noch also draufsetzen und noch eine Stunde reden über Charakterformung eines Leiters. Oder ihr habt so viele Fragen und ich beantworte eure Fragen. Was wollen wir machen? Keine Fragen. Aber dann muss ich ja erzählen. Alles so klar. Na gut. Ihr seid also schuld, wenn ihr jetzt noch was zuhören müsst und euch noch einem Thema zuwenden müsst, wenn das klappt hier mit der Videoübertragung. Denn ich arbeite wieder mit Bildern und das solltet ihr sehen, sonst wird es für mich schwieriger, euch zu begeistern. Alles eingestellt von meiner Seite. Apple TV ist an. WLAN. Ich kann aber schon mal anfangen zu erzählen. Ich habe meinerseits hier alles eingeschaltet. Irgendwie kommt das. Das Thema, was mir noch auf dem Herzen wäre, wäre eben das Thema, wie werden wir zu Menschen mit Charakter, der charakterstarke Leiter. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir Leiterschaft vor Augen haben, Gabe allein reicht nicht und Training allein reicht nicht. Es hängt ganz stark an der Persönlichkeit eines Menschen, ob er als Leiter Einfluss hat. Nochmal probieren. Ich kann aber nochmal einen Neustart mit meinem Computer machen. Vielleicht liegt es daran. Dann baut er sich nochmal ganz neu auf. Nach so vielen Stunden, wo die Technik funktioniert hat, darf es ja auch um 5 Minuten. Nicht, dass wir abhängig sind davon. Der Heilige Geist kann auch ohne wirken. Aber Gott hat uns sehr bildhaft geschaffen. Und dann wollen wir auch seiner Schöpfung Ehre tun und auf diesem Empfänger und Sender eben hier funktionieren und das Ganze bildhaft unterstützen. Was ist denn hier nur los? So, jetzt kommt er. So ein bisschen übersteuert, es pfeift etwas. So, jetzt segne ich die Technik im Namen Jesu und sage, du musst funktionieren. Er hört nicht. Bitte? Dann beten wir doch. Das Apple TV ist mit dem Adapter verbunden. Kein Wackelkontakt. Wir mussten das ausstöpseln, um die Lobpreislieder mit dem anderen Computer an die Wand zu werfen. Und das hat eine Veränderung im System bewirkt. Aber der Beamer ist auch aus da, ich sehe da gar nichts. Auf dem rückseitigen. Jetzt gehen da. Soll ich nochmal aufbauen? Okay, klappt nicht. Morgen früh sollte es klappen. Ich mache es einfach ohne und dann stellt ihr euch einiges vor, was ich erzähle. Es war am 15. Januar 2009. Vom New Yorker Flughafen LaGuardia hebt der Airbus mit der Flugnummer 1549 mit 150 Passagieren an Bord ab. Wenige Minuten später, noch im Steigflug, trifft der Airbus auf einen Schwarm kanadischer Gänse. Der Co-Pilot, der den Start durchführte, kann dem Schwarm nicht mehr ausweichen. Der Schwarm trifft auf das Flugzeug, die Fluggänse kommen in die Turbinen, alle Turbinen fallen aus und das Flugzeug hat ein riesiges Problem. Die Maschine verliert sofort an Höhe und alles ist in Gefahr. Der Captain dieser Maschine, der ja nicht jetzt unmittelbar am Start beteiligt war, übernimmt sofort das Kommando und muss sich entscheiden, was tue ich jetzt? Umkehren geht nicht mehr. Den nächsten Flughafen anzusteuern geht auch nicht. Erreichen wir nie. Er übersieht die Stadt New York. Wo kann ich hier landen? Und es gibt nur eine einzige Alternative, der Hudson River. Und jetzt fängt dieser Mann an zu funktionieren. Das sind Sekunden, die er hat. Er lenkt das Flugzeug in die richtige Bahn und steuert die Wasseroberfläche an. Und eine Wasserlandung ist das Allerschwierigste, was man als Pilot leisten kann. Man muss die richtige Geschwindigkeit haben. Man muss so etwas mit Nase nach oben sich aufs Wasser legen. Die Flügel müssen total parallel bleiben zum Wasser, denn wenn ein Flügel eine Welle erwischt, wird das ganze Flugzeug sofort rumgerissen. Das wäre alles sofort tot aus Chaos. Es erfordert ein unglaubliches fliegerisches Können, all diese Notwendigkeiten parallel abzuspulen im Kopf und umzusetzen. Und es kostet unglaublich viel Kraft, Nervenstärke und Charakter, in dieser Situation nicht die Nerven zu verlieren, panisch zu werden, kühl zu bleiben wie ein Eisschrank, und einfach diesen Job zu erledigen, das Flugzeug auf dem Hudson River zu landen. Ich hätte euch gerne das Bild gezeigt. Es ist gelandet. Und alle 150 Passagiere sind gerettet worden. Er hat es geschafft, auf dem Fluss zu landen, zwischen den ganzen Schiffen, die da unterwegs waren, genauso eine Schneise zu entdecken und das Flugzeug so zu platzieren, dass die Schiffe ganz schnell zum Flugzeug kommen konnten. Alle wurden gerettet, stiegen aus dem Flugzeug aus, in die Schlauchboote und er war der Letzte, der durch das ganze Flugzeug ging, nochmal überall nachschaute, ob jemand da ist und dann das Flugzeug verließ. Chesley Sullenberger war dieser Pilot. Die Bild-Zeitung in Deutschland schrieb: Für Millionen Amerikaner symbolisiert dieser unscheinbare und alltägliche Mann die Tugenden, nach denen sie sich jetzt so sehr sehnen. Besonnenheit und Nervenstärke, Erfahrung und Kompetenz, die Bereitschaft in der Krise Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Halleluja. Vielen Dank, du hast es geschafft. Er war dazu in der Lage, weil er ein Mann mit fliegerischem Können und mit Charakter war. Dieser Charakter war geformt von ganz spezifischen Stärken, von fliegerischem Können, von Begabung, aber auch von Erfahrung. und von ganz vielen Tugenden, die diesen Mann ausgemacht haben. Tugenden wie dieses Flugzeug im Schlaf zu beherrschen, ganz viel Mut, Kühnheit, Zurückhaltung all der Panik, die in solch einer Situation hochkommt, kühles Urteilsvermögen und absolute Entschlossenheit. Das Ding muss runter, das muss aufs Wasser und wir müssen alle gerettet werden. Ein Charakterkopf. Diese Tugenden waren diesem Mann, ihr seht, das ist ein älterer Pilot, wie zu einer zweiten Natur geworden. Er beherrschte das Flugzeug im Schlaf. Er brauchte kein Handbuch. Er konnte einfach funktionieren. Das floss aus ihm heraus. Er musste da nicht überlegen. Er war der Flugkapitän, der dazu in der Lage war. Er sagte später in einem Interview: Ich glaube, dass mein ganzes Leben mich auf diesen Moment vorbereitet hat. Die zigtausend Flugstunden vorher, all die Höhen und Tiefen, die Krisen, das durchgeschüttelt werden, kritisches Wetter, all das hatte er überstanden und das hatte ihn vorbereitet auf diesen Tag. Wir haben vorhin gesagt, heute Nachmittag, in dieser Gesellschaft werden Leiter gesucht. Lasst uns das spezifizieren. Es werden Charakterköpfe gesucht. Nicht nur Leiter, die was bewegen können, sondern Leiter, die diesen Charakter aufweisen, die in ihrer Berufung zu Hause sind und mit ihrer Persönlichkeit das abdecken, was nötig ist. Und solche Charakterköpfe brauchen wir in der Gemeinde, in der Wirtschaft und in der Politik. Diese Suche gestaltet sich allerdings schwierig. Es gibt sie so wenig. Wenn wir einen Blick werfen auf die künftigen Leistungsträger unserer Gesellschaft, dann kriegt man Angst und, wie sagt man, kriegt man das Zittern. Da ist die Spezies der Jurastudenten. Die lässt sich in 4 Güteklassen einteilen, wenn man sich ihr Verhalten in den Unibibliotheken bewusst macht. Kategorie A stellt die Lehrbücher und die Gesetzeskommentare, die die Studenten gebraucht haben, nach dem Gebrauch ins Regal zurück. Kategorie B platziert wichtige Arbeitsmaterialien in entfernte Winkel der Bibliothek, wo sie nicht hingehören, wo sie nicht gefunden werden von jemandem, der diese Bücher sucht, damit ich sie finde, wenn ich sie wieder brauche. Kategorie C, die treibt es genauso, reißt aber vorher noch die wichtigsten Seiten aus dem Buch heraus. Und Kategorie D nimmt die Bücher für immer an sich. Und somit hat schon mancher Jurastudent eine schöne private Bibliothek aufgebaut. Und jetzt kommt's. Und die Theologiestudenten sind noch problematischer. So viel zu der künftigen Elite unseres Landes. Das mit den Charakterköpfen, das ist nicht selbstverständlich. Jeder macht sein Ding. Jeder sucht den eigenen Vorteil. Werden wir damit in der Lage sein, die Probleme unseres Landes zu lösen? Werden wir damit Reich Gottes bauen können, wenn ich mein Ding mache? Wenn ich dafür sorge, dass meine Schäfchen im Trockenen sind? Werden wir damit Gemeinde bauen können, wenn ich nur mein Ding vor Augen habe, meine Gruppe, mein Wachstum, und nicht verstehe, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind? Wenn wir als Pastoren nur unseren eigenen Kirchturm sehen und hoffen, dass der möglichst groß wird und von allen gesehen wird, wenn wir nicht so viel Charakter haben, dass wir den Pulsschlag unseres Herrn in uns tragen und das Reich Gottes wachsen sehen wollen. Ich finde das so toll, dass ihr hier die anderen Gemeinden mit eingeladen habt. Und dass ihr euch nicht auf ihre Kosten qualifizieren wollt oder im Unterschied zu ihnen, sondern dass ihr sagt, kommt, wir wollen gemeinsam wachsen und in dieser Stadt zum Segen werden. Das sind Charakterköpfe. So bauen wir Reich Gottes. Ich könnte euch jetzt noch einiges erzählen über die Zukunft unseres Landes. Ich habe hier ein langes Zitat von einem der großen Erziehungsexperten in Deutschland und was er sagt über unsere Kinder, über die Schüler heute in der Schule, das ist schon richtig herausfordernd. Wer lehrt unsere Kinder so, dass das mal Charakterköpfe sind und nicht alles ich-bezogene Menschen, die sich selbst ins Mittelpunkt des Universums stellen? Wir brauchen Menschen, die Charakter haben, die etwas darstellen, tief in ihrer Persönlichkeit. Und diese Charakterköpfe, die suchen wir auch in der Gemeinde. Unsere Kinder brauchen Eltern als Charakterköpfe, die ihnen Vorbilder sind. Eltern, die etwas vorleben, was für die Kinder begehrenswert ist. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus einer Familie. Billy Graham und seinen Sohn Franklin. Und die sagen von ihrem Vater Billy: Ich sah Papa das leben, was er predigte. Ich sah, wie unsere Eltern Christus zu ihrem Lebensinhalt machten und nicht bloß zu ihrer Religion. Ich konnte Christus in meinen Eltern sehen. Wow. Darum geht's. Billy Graham war ein Charakterkopf, der das, was er predigte, in sich selbst verkörperte. Und unsere Kinder sehen ganz genau hin und wissen, was wir leben, was wir sind und was wir reden und tun. Und wenn sie da einen Unterschied wahrnehmen, sind wir unglaubwürdig und werden sie uns nicht nachfolgen. Also in unseren Familien brauchen wir Charakterköpfe, aber auch in der Gemeinde brauchen wir vorbildliche Leiter auf allen Ebenen. Nur begabte Leiter reichen nicht. Wir dürfen nicht auf die charismatischen Persönlichkeiten reinfallen, die gut kommunizieren können, die viel nach außen transportieren können. Aber wenn dann in ihrem Leben im Schaufenster mehr zu finden ist als im Laden selbst, dann reicht das eben nicht. Dann kommen wir nicht weiter in unseren Gemeinden. Paulus kann in 1. Korinther 4 sagen: Wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Paulus sucht Väter, die vertrauenswürdig sind, und er selbst ist dieser Vater und kann sagen: Folgt mir nach, folgt meinem Beispiel. Das ist ein Charakterkopf, der genauso viel im Laden hat, wie er ins Schaufenster stellt. Ich habe einen jungen Mitarbeiter gehabt, der auf einem der ersten Willow Creek-Konferenzen war. Und er blieb bis zum Ende, und am Ende der Konferenz wurde gefragt, wer kann noch beim Abbau helfen. Und er meldete sich und baute dann eben die Bühne mit ab, tausende Stühle, die da zusammengeklappt werden mussten. Und dann sah er Bill Heibels, der diese Konferenz geleitet hatte. Und dann war es um ihn geschehen. Denn dieser Bill Heibels, der vorher große Predigten schwang, war dann ein Mitarbeiter wie alle anderen und schwitzte vor sich hin und stapelte Stühle und war mit allen anderen unterwegs, um hinterher wieder sauber zu machen. Nicht nur der Konferenzprediger oder Lehrer, der große Konzepte verkündigte, sondern der genau das lebte, was er gepredigt hatte. Und das hat unseren jungen Mitarbeiter so beeindruckt. Das waren nochmal 10 Predigten in 2 Stunden Abräumarbeit zusammengefasst. Ein Charakterkopf im Reich Gottes. Unsere Familien brauchen Charakterköpfe, unsere Gemeinden, aber auch diese entchristlichte Welt. Wisst ihr, dass wir in Deutschland noch das einzige Evangelium sind, das gelesen wird? Wir sind die gute Nachricht, die gelesen wird. Die Bibel wird eben nicht gelesen, aber die Menschen können uns lesen. Und wenn wir einen Jesus-ähnlichen Charakter haben und die Menschen lesen in uns, dann sind wir anziehend. Dann wird die Sache mit Gott für sie leichter. Paulus kann sagen in 2. Korinther 3, Vers 3, wir sind der Brief Christi. Wir sind ein Wohlgeruch Christi unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wir sind der Brief Christi. Also das Geheimnis effektiver Leitung ist Charakter plus Begabung plus Training. Dann haben wir Erfolg, dann können wir etwas bewirken im Namen Gottes. Aber interessant ist, dass Charakter der Ausgangspunkt ist. Heute Nachmittag haben wir trainiert, ich habe Leiterschaftsprinzipien entfaltet und heute Abend kommen wir auf das Wesentlichste zu sprechen, nämlich unsere Persönlichkeit. Wenn wir ein Segen sein wollen, dann kommt es auf das an, was wir persönlich darstellen und leben in dieser Welt. Wie entwickelt sich Charakter? Nun, wir sind ganz komplexe Persönlichkeiten und unsere Persönlichkeiten, unser Charakter besteht aus mehreren Grundaspekten. Das sind einmal unsere Erbanlagen, die Gott in uns hineingelegt hat. Wir sagen ja manchmal, wie sein Vater oder wie seine Mutter. Wir sehen, dass etwas in den Kindern wieder auftaucht, was in den Eltern ist, weil es genetisch bedingt ist. Hier ist von Gott her etwas vorgegeben, ob ich ein eher pessimistischer oder optimistischer Typ bin, eher extrovertiert oder introvertiert, eher menschenorientiert oder eher sachorientiert. Da hat Gott sich festgelegt, als er uns gestaltet hat. Das können wir nicht grundlegend verändern. Wir können manches lernen von den Dingen, die wir nicht so von Natur aus sind, aber das können wir nicht einfach über Bord werfen, was Gott auch in uns hineingelegt hat. Dann sind da die Prägungen durch andere Menschen und durch die Verhältnisse. Das können wir sofort nachvollziehen, wenn wir eine ältere Generation vor Augen haben, die Kriegsgeneration, die durch und durch sparsam war und die Dinge zusammenhielt und eben durch ihre Lebensumstände als Persönlichkeiten geprägt waren. Oder wenn ich eben heute die Menschen, ich habe sie heute Nachmittag angedeutet, aus der DDR sehe, die dadurch geprägt wurden. Sie haben ganz bestimmte Verhaltensweisen, Charakterzüge entwickelt aufgrund ihrer Umgebung, aufgrund dessen, was sie erlebt haben. Und dann sind da drittens die Entscheidungen, die wir selbst getroffen haben in den Situationen und die eingeübten Gewohnheiten. Da kommen wir dann ganz selbst, ganz persönlich ins Spiel. Hier tragen wir ganz maßgeblich dazu bei, als Persönlichkeit zu wachsen und zu reifen. Aber wenn man sich das als Ganzes anschaut, kommt eben heraus, dass unser Charakter, unsere Persönlichkeit kein unveränderbares Schicksal ist, sondern dass hier etwas formbar ist, dass hier auch etwas veränderbar ist. Wir können Verantwortung nehmen für Dinge. Wir können das, was man uns angetan hat, was wir erlebt haben, so schwer oder so schön es auch war, wir können damit umgehen. Wir können sagen, das soll mich weiter bestimmen oder ich spreche Vergebung aus oder ich korrigiere hier mein Verhalten. Jesus hat mich überzeugt, dass das hier nicht richtig ist. Wir können Dinge neu bewerten und neu uns auf den Weg machen. Und das ist die gute Nachricht. Wir sind nicht einfach festgelegt und müssen die Menschen bleiben, die wir jetzt gerade heute sind. John Maxwell, einer derer, der im christlichen Bereich viel über Leitungsverantwortung nachgedacht hat, er sagt, vieles im Leben können wir nicht selbst bestimmen, aber die Persönlichkeitsentwicklung liegt in unseren Händen. Du und ich, wir sind verantwortlich für das, was wir als Persönlichkeiten werden. Wir sind nicht einfach Opfer unserer Umstände, sondern wir sind Gestalter unserer Lebensumstände. Und wenn du nur diesen Satz mitnimmst aus dem heutigen Abend, du bist nicht ein Opfer deiner Lebensumstände, sondern ein Gestalter. Und egal, was man dir zugemutet hat, was man dir angetan hat, du trägst die Verantwortung, wie du darauf reagierst, was du an dich heranlässt, wem du Zugang öffnest zu deinem Herzen und wo du sagst, das war bös, aber damit habe ich nichts zu tun. Ich vergebe, ich spreche Frieden darüber aus, ich bewahre mein Herz. Wir gestalten die Dinge. Eine herausfordernde Wahrheit, aber Wahrheit. Und vielleicht brauchen wir Hilfe dabei, aber eine herrliche Wahrheit. Wir sind nicht festgelegt. Auch Schweres in unserem Leben dürfen wir bewältigen und dann zu neuen Menschen werden. Im Talmud finden wir solch eine schöne Lektion, an die ich euch erinnern möchte. Der Talmud, das ist das dicke Buch, besteht aus zwei Teilen, wo das Judentum reflektiert über die Tora, über das Wort Gottes und wo sie beschreiben, wie sie das Wort Gottes verstehen. Und da lesen wir, achte auf deine Gedanken, also nimm Verantwortung, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden eine Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden ein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und wir haben hier unterschiedliche Ebenen und auf jeder Ebene neu heißt es, pass auf. Das heißt doch, leg den richtigen Schalter um. Du hast hier Einflussmöglichkeit. Du kannst dich verändern. Du kannst an den Anfang zurückkehren und anfangen, die richtigen Gedanken zu denken, die richtigen Worte zu sprechen und du kannst Persönlichkeitserneuerung erfahren. Davon geht Paulus aus. Ich möchte euch hier drei Begriffe anbieten, die uns helfen sollen, das ganze Problem noch einmal aus einer anderen Perspektive tiefer zu verstehen. Heute werden drei Stichworte ins Spiel gebracht, um diese Frage zu beantworten, wie kommen wir zu Menschen, die Charakter haben? Und diese drei Stichworte sind Werte, das sind Tugenden und das ist eben Charakter. Was sind diese drei Aspekte im Unterschied zueinander? Werte, das ist das, was ich denke. Das sind Grundeinsichten, an denen sich Menschen in ihrem Handeln orientieren wollen. Was sind Werte? Deutschland, ganz wichtig, Pünktlichkeit. In einer anderen Kultur überhaupt kein Wert, aber bei uns wird das hoch gehandelt. Aber ich sage euch, das ist kein biblischer Wert. Ja? Das ist nur ein kultureller Wert. Aber für uns ist es ein riesiger Wert. Disziplin, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Treue, das sind Werte. Einverstanden? Hat jemand was gegen diese Werte? Aber bei Pünktlichkeit diskutieren wir, aber bei den anderen diskutieren wir nicht. Das Problem ist nur, wenn ich den Wert verstanden habe und wenn ich den Wert gut finde, habe ich ihn damit schon gelebt? Natürlich nicht. Und vor Jahren gab es so eine Phase in unserer Gesellschaft, da wurden ganz viele Bücher geschrieben zu diesem Thema Werte. Und kaum jemand hat das abgelehnt und diese Werte in Frage gestellt. Aber damit, dass wir Werte definieren und sagen, das finden wir ganz toll, haben wir sie noch nicht gelebt, sind sie noch nicht zur Tat geworden. Das ist geschehen, wenn wir Tugenden entwickeln. Tugenden, das sind gelebte Werte. Also hier sehe ich den theoretischen Wert und sage, ich finde das gut, das will ich tun. Tugend, also das, was wir tun. Wenn wir einem Menschen die Tugend Geduld zuschreiben, dann haben wir in seinem Verhalten entdeckt, dass er tatsächlich Geduld bewiesen hat. Das Problem ist nur, damit ist noch nichts ausgesagt über die Person. Denn was kann ein Motiv sein, eine Tugend zu leben? Überzeugung muss es nicht sein. Ich kann eine Tugend leben, weil meine Eltern mir sagen, ich muss diese Tugend leben. Schönes Beispiel von mir, meine Frau, als sie Teenager war, hat sie eine Tugend gelebt, als züchtiges Mädchen in die Gemeinde zu kommen. Und das hieß damals, dass der Rock, den man tragen musste, Hose war nicht erlaubt, dass dieser Rock eben eine bestimmte Länge hatte, bis zur Wade reichte. Oder mindestens musste das Knie richtig, richtig weit bedeckt sein. Stimmt das? Und meine Frau war eine vorbildliche, tugendhafte Teenagerin. Die Mutter machte so viel Druck vor dem Gottesdienst, dass der Rock entsprechend angezogen wurde. Und dann ging sie in die Gemeinde. Aber was geschah, nachdem sie den Gottesdienst verließ? Genau. Da wurde kräftig gekrempelt und der Rock rutschte immer höher, bis er eben über den Knien war. Sie hatte tugendhaft gehandelt, aber diese Tugend war nicht Charakter geworden. Können Sie euch den Unterschied vorstellen? Und ich habe mal meiner Gemeinde, meinen jungen Leuten, wir haben so drei Fraktionen, also nicht nur zwei Flügel hier, sondern drei, und auf der rechten Seite sitzen immer die jungen Leute, ganz links sitzen die Alten, und in der Mitte sitzen die Eltern und rechts eben die jungen Leute. Und ich habe mich ihnen zugewandt und ich habe ihnen gesagt, ich möchte vor allem, dass ihr in dieser Gemeinde ehrlich lebt. Und wenn ihr hier als Sünder lebt, aber ich will, dass ihr hier ehrlich lebt. Und wenn ihr hier als Sünder reinkommt, egal was ihr uns anbietet, ich möchte, dass ihr wisst, ihr seid hier angenommen und geliebt, wie ihr kommt. Was habe ich davon, wenn ich hier angepasste Figuren habe, die mir nett kommen und dann verlassen sie den Raum und sind ganz andere Menschen. Und wenn eine Gemeinde das nicht lebt, haben wir echte Probleme. Wenn hier jemand kommt und setzt eine Fassade auf und muss eine Fassade aufsetzen, um bei uns zu landen, dann ist es unecht. Dann sind wir nicht attraktiv. Wenn ich nicht die Freiheit habe, nach dem Gottesdienst draußen vor der Gemeindetür die Zigarette zu rauchen, und ich tue so, als ob das alles für mich kein Problem ist, aber mach es drei Ecken weiter, dann haben wir als Gemeinde nicht gewonnen. Wir lieben einander auch mit unseren Kämpfen, auch in unserem Gebrochensein und lieben einander zu Jesus. Und bleiben damit ehrlich voreinander. Und wenn wir ehrlich voreinander sind und ehrlich vor Gott leben, dann ist das die Chance, dass er uns weiterführen kann. Also bitte lasst uns hier als Gemeinde nicht dieses schöne Spielchen leben. Und bitte, ihr Eltern, lasst uns nicht in der Familie diese Spielchen spielen. Dass wir die Kinder zu etwas nötigen, was sie nicht sind. Das verformt Charakter, das vergiftet Charakter. Und ich kann ja noch ein anderes Motiv haben, um mich angepasst zu verhalten. Nämlich ganz raffiniertes Kalkül. Ich tue so, aber ich habe was ganz anderes auf dem Herzen, weil ich ganz bestimmte Ziele verfolge und meine Ziele erreichen will. Und dann bin ich nicht ehrlich. Also Tugenden sind schön, wenn es gelebte Werte sind, aber Tugenden sind schwach, wenn sie nicht mit der Persönlichkeit gedeckt sind. Und das ist unser Ziel. Charakter hat ein Mensch, wenn er die Grundeinsichten so verinnerlicht hat, dass sie sein Handeln prägen und sein Handeln so geprägt wird, dass sie eben seine gesamte Persönlichkeit prägt. Charakter, das ist eine verinnerlichte Tugend. Die praktische Tat als Konsequenz eines verinnerlichten Wesenszuges. Eben der geduldige Mensch, der liebevolle Mensch, der disziplinierte Mensch, der mutige Mensch. Der geduldige Mensch ist jemand, der sich nicht überlegen muss, ist das jetzt mit der Geduld? Wie beherrsche ich meine Ungeduld? Was mache ich jetzt? Und jetzt muss ich eine halbe Stunde Gebetszeit machen, bevor ich geduldig sein kann, sondern der geduldige Mensch ist es, wie dieser Kapitän, der einfach funktioniert hat. Das floss aus ihm heraus. Er brauchte kein Handbuch mehr. Er lebte das. Und das ist das, wonach wir ersehnen, wonach wir uns sehnen. Menschen, die die Werte Gottes verstanden haben, umsetzen und so umsetzen, dass diese Werte Gottes wie unsere zweite Haut geworden sind. Sodass wir eben sagen können, wir kommen ganz an den Anfang zurück, der alte Mensch, er ist besiegt, er ist gestorben und der neue Mensch lebt. Und wir können gar nicht mehr anders. Können wir davon träumen? Ihr kennt alle eure Baustellen, wo der Wert beschrieben ist, aber ist noch nicht Charakter geworden. Kennt ihr das? Herr, ich möchte so gerne der und der sein. Und ich spüre, wie ich immer wieder in die gleiche Falle laufe. Aber der Herr lädt uns ein, dass wir da dranbleiben, dass wir dahin werden, Menschen mit Charakter. Charakter beschreibt das, was wir tun, wenn wir unbeobachtet sind. Was lieben wir, wenn keiner neben uns sitzt? Die wahren Charakterzüge eines Menschen kommen dann ans Licht, wenn Gott uns Krisen zumutet. Wenn Druck kommt, dann entscheidet sich, wer wir sind. Und dann können wir nach außen die sanftmütigsten und geduldigsten Menschen sein und nur die Ehefrau und die Kinder weiß, wie ich reagiere, wenn ich unter Druck bin, wie unbeherrscht ich reagieren kann, wie ich die Kontrolle verlieren kann. Wer bist du wirklich? Und was möchte Christus in dir gestalten? Das ist die große und wichtige Frage, wenn wir uns dem Thema Charakter zuwenden. Und das Schöne ist wieder, ich habe euch gesagt, dieses Grundprinzip der Nachfolge, dass es nichts gibt, was Jesus von uns möchte, dass er uns nicht vorher schenkt. Und das Erste, was er uns schenkt, ist sein Vorbild. Und wenn jemand ein Charakterkopf war, dann war das Jesus. Mein Freund, der Sven Schönheit hat das hier so mal aufgelistet. Jesus war demütig, ohne unterwürfig zu sein. Sanftmütig, ohne schwächlich zu wirken. Anteilnehmend, doch nicht manipulierbar. Mitfühlend und dann doch gezielt kommuniziert. Barmherzig und dennoch geradlinig. Zielstrebig, jedoch niemals in Hektik. Ermutigend und zugleich liebevoll ermahnend, konsequent bleibend und doch flexibel, zornig, doch ohne Sünde, korrigierend, doch nie vernichtend, konfrontativ, dennoch nicht destruktiv, unerschrocken, dennoch nicht respektlos. Stimmt das? Nehmt ihr das wahr an Jesus? müsstet all die Texte mal nachlesen. So ist unser Herr. Und Jesus sagt von sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Also das, was wir hier lesen, ist auch dein himmlischer Vater. Und damit hast du es mit einem Charakterkopf im Himmel zu tun, der durch und durch glaubwürdig ist und gut ist. Also wenn wir irgendwo sicher sind, dann in ihm. Und wenn dann Dinge sind an seinem Wesen, die uns fremd sind, wenn er uns Leiterfahrungen machen lässt, dann hilft uns dieses Wissen, dass Gott in seinem Charakter durch und durch wahrhaftig und gut ist. Und das heißt dann, dann kann ich auch ja sagen, Vater, wenn ich dich nicht verstehe, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich will dir vertrauen. Ich vergleiche das immer mit einer Situation, die ich in meiner eigenen Familie meiner Tochter zumuten musste. Dieses kleine junge Mädchen hatte ein Augenproblem, hatte einen Augenschiefstand, schielte und musste operiert werden. Und dann diese Szene, wir sind im Krankenhaus, es wurde ambulant gemacht und wir sitzen da vor dem Arztzimmer und sie weiß, sie muss da jetzt gleich reingehen und muss auf uns verzichten. Und es wird etwas an ihrem Auge gemacht und das Auge ist so ein empfindliches Organ. Sie hatte schon eine Reihe von Untersuchungen über sich ergehen lassen. Und dann geht dieses kleine Mädchen alleine an der Hand des Arztes in den OP, dreht sich um und schaut uns an. Nicht verstehen können, was wir jetzt ihr zumuten. Wir sind nicht bei ihr. Warum haben wir es zu ihr zugemutet? Weil wir sie lieb hatten und weil wir ihr helfen wollten, Gutes sehen zu lernen. Und darum musste ich diesen kleinen Moment der Einsamkeit ihr zumuten, damit sie ihr ganzes Potenzial entwickeln konnte. Und das habe ich so für mich begriffen. Ja, als Vater denke ich weiter und denke ich mehr und übersehe ich mehr. Und ich muss es ihr zumuten, und weiß, sie wird gestärkt daraus hervorkommen. Und sie hat es uns nie übel genommen, weil sie freigesetzt wurde. Also Gott ist durch und durch ein guter Charakter. Und jetzt sagen wir wollen Jesus ähnlich werden, oder? Wir wollen, dass der Charakter Jesu auf uns abfärbt. Und wir singen immer mehr von dir, immer mehr. Ich möchte mehr sein wie du, immer mehr. Und in dem Maße, wie das gelingt, wie Jesu Charakter auf uns abfärbt, werden wir starke Leiter. Ein Charakterkopf Jesu Christi ist nie ein bedrohlicher Leiter. Er wird ein Leiter sein. Wir haben den einen Flügel von heute Morgen, heute Nachmittag vor Augen. Er wird leiten, er wird Richtung angehen. Daran kann man sich reiben. Aber wenn wir Jesus ähnlich leiten, wird das nie einen Menschen überfahren, denn da ist ja der bevollmächtigende Aspekt. Der Leiter wird immer auch mich nach vorne bringen. Also wenn wir diesem Jesus-Modell Raum geben, dann wird Gemeinde ein Stückchen Himmel auf Erden sein können. Dann braucht keiner voreinander, wir brauchen keine Angst voreinander haben. Und wir brauchen uns nicht miteinander vergleichen, denn wir sitzen alle in dem gleichen Boot. Du und ich, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir dürfen uns weiterentwickeln, weil Jesus uns das Vorbild gegeben hat und weil er uns ruft, dass wir gemeinsam mit ihm unterwegs sind und uns verändern. Charakterveränderung, also wenn wir dann sagen, wir wollen uns verändern in das Bild Christi, dann braucht das eben Gott. Das Prinzip heißt, Gott beschenkt uns, damit wir uns verändern können. Und da brauchen wir halt Gott, unseren Arzt. Und dazu brauchen wir den Vater. Und was bringt der Vater ein in unsere Charakterveränderung? Identität. Noch einmal das Stichwort von heute Nachmittag. Du kannst dich nur verändern, wenn du sicher bist, dass der Vater zu dir steht, wenn du sicher bist in deiner Kindschaft, in deiner Sohnschaft, in deiner Tochterschaft. Also das Ruhen in der Vaterschaft Gottes ist so ein zentraler Baustein, damit du ein gesunder Charakter wirst. Aber dann braucht es mehr. Es braucht unseren Herrn Jesus, der uns erlöst von dieser alten Natur. Jetzt müssten wir eine Bibelarbeit über Römer 6 machen. Jesus ist eben nicht nur der, der für unsere Sünden gestorben ist und uns vergibt. Er ist nicht nur der vergebende Jesus, sondern ist dir das bewusst, dass er der erlösende Jesus ist. Der Erlöser, das ist einer seiner Hoheitstitel. Er erlöst uns von dem Fluch der Sünde, von dem Fluch des Gesetzes. Er befreit uns von der versklavenden Macht der Sünde. Paulus sagt, wenn wir es eigentlich begreifen könnten und im Glauben ergreifen würden und annehmen würden, hätte die Sünde keine Landebahn mehr in unserem Leben. Der alte Mensch ist tot, Sünde hat kein Recht mehr in unserem Leben. Wir können im Sieg leben. Unser Problem ist nur, dass wir noch so gebrochene Menschen sind, die noch so auf sich selbst fixiert sind und die so wenig im Glauben das nehmen können, was Christus eigentlich für uns bereitet hat. Aber der Sieg ist da. Und wenn Charakterveränderung möglich wird und Gott uns dann so weiterführt, dann können wir nicht am Ende sagen, die Anstrengung von Hans-Peter Pache, die ist ja wirklich bemerkenswert, wie der sich verändert hat. Ich kenne ihn noch von früher. Also Hut ab vor diesem Typen. Der hat's gepackt. Nee. Der wurde befähigt durch einen himmlischen Vater, der ihm Identität gegeben hat. Der wurde befähigt durch einen Sohn, Jesus Christus, der ihn befreit hat von der versklavenden Macht der Sünde. Meine Aufgabe ist, ihm darin zu vertrauen. Und dann brauchen wir den Heiligen Geist, der es ist, der uns umgestalten will. Galater 5,22. Die Früchte des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das wirkt er. Das sind Früchte, die nicht meine Anstrengung hervorbringen, sondern Früchte des Geistes. Genitivus subjectivus, würde der Lateiner sagen. Also das ist die Frucht, die dem Heiligen Geist gehört und die er mir schenkt. Wenn ich sie nehmen möchte, wenn ich ihm glaube, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihn anzapfe. Aber er ist da und bietet mir das an. Und liebe Geschwister, das ist ein Konzept, das ist total anders als das Konzept dieser Welt. All diese Wertebücher, von wem sie auch geschrieben wurden, da kommt überall heraus, dass wir diese Werte leben müssen. Und wir sagen nicht, wir müssen sie leben, sondern wir dürfen sie leben durch unseren Gott, der unser Arzt ist. Und ihm gebührt dann alle Ehre dafür. Und ich muss mich nicht hier aufpolieren. Ich darf in der Gemeinde auch laut sagen, Leute, ich habe noch damit zu kämpfen. Könnt ihr für mich beten, dass Jesus durchbricht? Das ist Gemeinde, der Raum der Gnade. Das lebt sich am schönsten in der Hausgemeinde, im Hauskreis, in der Kleingruppe. Wenn wir 10 wirklich voreinander ehrlich werden und aneinander sagen, wo wir unsere Kämpfe haben und uns dann verbinden. Und da fällt keinem der Zacken aus der Krone, denn wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wer meint, dass er das nicht nötig hat, der ist sowas von falsch gewickelt. Und wird nochmal überrascht sein, wenn der Heilige Geist anfängt, sich zu offenbaren. Unsere Aufgabe ist jetzt, wenn das der dreieine Gott in uns zustande bringen möchte, dass wir den Vater anbeten, dass wir den Vater suchen. Wir werden dem ähnlich, den wir anbeten. Wenn wir Jesus anbeten, wenn wir den Vater anbeten, werden wir ihm ähnlich. Dabei kann ich um Offenbarung bitten. Herr, offenbare mir tiefer, wer du bist. Offenbare mir tiefer, wer ich bin. Aber der Anbeter wird Jesus ähnlich, Vater ähnlich. Dann ist unsere Aufgabe, in Jesus zu bleiben. Wir könnten eine Bibelarbeit über Johannes 15 machen, die Frucht am Weinstock. Wenn wir an Jesus bleiben, ziehen wir aus ihm das, was wir brauchen, um veränderte Persönlichkeiten zu werden. So, und jetzt versage ich, baue wieder Mist, wieder das gleiche Problem, wieder sitzt meine Frau in der Ecke und ist ganz betroffen von mir oder dein Mann sitzt in der Ecke und wundert sich, hatten wir das nicht schon, sollten wir das nicht überwunden haben? Wieder versagt. Was tue ich? In Jesus bleiben heißt, ich kehre um, ich tue Buße, ich gehe in die Beichte, ich entschuldige mich, ich korrigiere mein Verhalten, ich bekomme Vergebung zugesprochen und sofort ist wieder der Fluss hergestellt. Bitte, bitte lass nicht zu, dass Sünde dich trennt von Jesus. Und das tut die Sünde ständig. Wir haben Mist gebaut, wir sind schuldig geworden, da ist das schlechte Gewissen. Und was tut das schlechte Gewissen? Es sagt uns, damit kannst du nicht Jesus unter die Augen treten. Also lesen wir am nächsten Tag keine Bibel oder gehen nicht in den Gottesdienst. Und das ist das Verkehrteste, was wir tun können. Denn was hilft uns, die Sünde zu überwinden? Nicht die Distanz zu Jesus, sondern das in Jesus bleiben. Also wenn du schuldig geworden bist und das schlechte Gewissen hast, dann treibt dich das sofort hin zu Jesus. Herr Jesus, was hast du jetzt mitbekommen? Ich schäme mich so, aber ich will deine Gnade rühmen und die ist stärker. Und ich will mich sofort wieder in dir festmachen. Also das Sündigen ist nicht das Problem. Das Problem ist unser Umgang damit. Wenn wir zu Jesus flüchten, verwandelt sich das. Dazu gehört auch die Rechenschaftsbeziehung, dass wir miteinander sehr intensiv umgehen. Ich empfehle euch hier das Konzept der Kleingruppe. Zwei Menschen treffen sich einmal in der Woche, stellen sich 10 Fragen, die so abklopfen, die eigenen Lebensbereiche und erzählen einander, beten füreinander. Wer Interesse an diesem Konzept hat, ich kann euch das dann mit auf die Webseite geben. Ein sehr schönes Modell, wie wir miteinander im Gespräch bleiben, um in Jesus zu bleiben. Und dann gilt es natürlich, im Geist zu wandeln. Das heißt, ihn zu suchen, morgens aufzustehen und zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist, mir gefällt dieser Buchtitel so gut. Ich will heute mit dir unterwegs sein. Ich will in dir bleiben. Bitte rede du zu mir. Korrigier mich, lass mich erkennen, was dein Weg für mich ist. Und in diesem Miteinander mit dem lebendigen Gott werden wir dann zu den Menschen, die sich so weiterentwickeln und die Christus ähnlich werden und zur Ehre Gottes dann leben können. Amen. Ich muss jetzt hier abbrechen, damit wir noch Zeit zum Gebet haben.